Vielen Dank für das Chorlied, zur Einstimmung auch, dass uns bewusst ist, dass jetzt, wenn wir Gottes Wort aufschlagen, unser Meister hier ist, der uns lehren möchte. Ich darf euch einen lieben Gruß sagen von meiner Frau, von Julia. Sie hat heute in Penzberg die Jugendlektion, deswegen ist sie nicht hier. Sie hat die Woche ja ihren Anfang, die ersten Unterrichtsstunden in Bogenhofen gehabt. Vielen Dank auch für eure Gebete, gerade auch für die Fahrstrecke, die jetzt doch jede Woche da ist. 2 Tage in der Woche wird sie unten sein in Bogenhofen. Aber sie hat einen recht guten Anfang und ist eben dankbar für alle, die auch mit daran gedacht haben. Ich möchte heute mit euch in der Predigt den Abschluss dessen machen, was wir in den letzten Jahren, seit ich hier bin, darüber nachgedacht haben, wie die Jünger zu Jesus gekommen sind, wie bei ihnen die Beziehung mit Jesus gewachsen ist. Und gerade heute zum Abendmahl denke ich, dass dieser Bibeltext, den ich zuerst mit euch gedanklich durchgehen möchte und dann ihn mit euch lesen möchte, dass er jedem von uns auch Gottes Gedanken näher bringt. Es war ein wunderschöner Morgen. Die Regenwolken hatten sich verzogen. Erste Sonnenstrahlen kamen hervor. Die Vögel zwitscherten. Es versprach, ein wunderschöner Tag zu werden. Nicht zu heiß, sondern gerade richtig. Eigentlich ein atemberaubender Frühlingsmorgen. Doch er konnte es nicht genießen. Denn in seinem Kopf tobte immer noch der Kampf zwischen Sonne und dunklen Wolken. Es war auch verständlich. Denn sein Zimmer war ein Gefängnis, das Bett war eine Pritsche, die Mitbewohner waren Soldaten, die ihn bewachten und an die er angekettet war. Er wartete auf seine Hinrichtung. Genauso wie Jakobus, der Jünger Jesu, wenige Tage vorher enthauptet worden war. Enthauptet von Herodes. Sollte er, Petrus, morgen schon das gleiche Schicksal teilen? Warum? Wie war er überhaupt in diese Situation gekommen? Vor kurzer Zeit war er noch ein guter, unbescholtener Bürger. Er stand mitten in der Gesellschaft. Er hatte kein Verbrechen verübt. Und trotzdem sollte er vielleicht morgen schon hingerichtet werden. Und so lässt Petrus an diesem Morgen noch einmal sein Leben an sich vorüberziehen. Es begann ziemlich normal. Freunde, Familie, Beruf, alles sehr bodenständig. Er war ein Fischer aus Galiläa am See Genezareth. Es war nicht die bedeutendste Stadt, aus der man kommen konnte. Natürlich hatte Nazareth einen nicht so guten Ruf, aber er war verheiratet, er war selbstständig, er war ehrlich, eingebettet in die Gesellschaft der damaligen Zeit. Er hatte ein gutes Auskommen mit den Führern, mit Eltern, Schwiegereltern, kurzum ein normales und angesehenes Leben. Doch dann, eines Tages kam dieser Wanderprediger, Johannes der Täufer, und er predigte davon, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen war. Und ein Ruck ging durchs Volk. Ein Ruck, weil man Hoffnung hatte. Endlich würden sich Dinge zum Besseren wenden. Endlich wäre die Fremdherrschaft vorbei. Endlich hätte das niedere Volk ein besseres Auskommen, weil man wieder für sich selbst bestimmen konnte. Und diese Hoffnung auf Veränderung und Freiheit, die Hoffnung auf ein besseres Leben, ließ die Gesellschaft aufatmen. Auch Petrus, seine Familie, hatte sich anstecken lassen. Und auch er, Petrus, war ein Jünger geworden. Auch er war diesem Johannes nachgefolgt. Und Ihm war auch besonders die Botschaft des Johannes wichtig geworden. Nein, nein, es ging nicht nur um Aufbruch und davon, sich von den Römern befreien zu lassen, sondern es ging auch um Buße. Es ging darum, sein eigenes Leben zu hinterfragen. Ob man selber wirklich Gottes Willen tat, ob man Gott nachfolgte, ob man wirklich bereit war, diese neue Regierung nach Gottes Wunsch auch anzunehmen. Und Petrus selber hatte sich auch nach dieser Erneuerung gesehnt. Dann kam der Tag, an dem Johannes auf Jesus hinwies. Und von da an wurde alles komplizierter. Andreas, Petrus sein Bruder, war begeistert. Er geht diesem Jesus nach und fängt an ihn zu glauben. Er kommt zu Petrus und er sagt zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Und so geht Petrus auch hin, um sich diesen Jesus, diesen Wanderprediger aus Nazareth anzuschauen. Und schon die erste Begegnung mit ihm veränderte sein Leben. Komplett. Jesus gibt ihm einen neuen Namen, eine neue Identität, ein neues Ziel, eine wichtige Stellung. Und Petrus fühlt sich geschmeichelt. Und in ihm entsteht dieser Traum. Dieser Traum, wenn Jesus der Messias ist, wenn er bald seine Herrschaft aufrichten wird, dann bin ich vielleicht Teil davon. Wenn Jesus mich als wichtig ansieht, dann werde ich in diesem Reich eine wichtige Rolle spielen. Und so wird dieses bessere Leben, diese Hoffnung für ihn auch konkret. Freiheit von den Römern, keine Unterdrückung mehr. Selber mitbestimmen können an dem, was im Land geschieht. Und dann, je mehr er Jesus kennenlernt, wird die Hoffnung sogar noch größer. Ein Leben ohne Krankheit, ein Leben ohne Leid. In Jesu Gegenwart, wenn Jesus die Krankheiten heilen kann, wenn er sogar Aussätzige heilen kann, wenn er Dämonen austreiben kann, dann gibt es doch nichts mehr im Leben, was einem Sorgen machen kann, was schwierig wird. Und er selber, er würde einen Ministerposten bekommen. Und nach einem Jahr, wo er mit Jesus zusammen ist, wird er sogar in den engsten Kreis erwählt, der 12 Jünger Jesu. Und mit der Zeit merkt Petrus sogar, dass er auch innerhalb der 12 einen besonderen Platz hat. Er gehört zu den 3 engsten Jüngern. Und in dieser Zeit mit Jesus erlebt er Unglaubliches. Viele Wunder, Brotvermehrung, Totenaufweckung, Heilungen verkrüppelter und Aussätziger, Dämonenaustreibungen und er selber, sogar Petrus, läuft auf dem See Genezareth. Aber das alles ist schon 14 Jahre her. 14 Jahre her. Und manchmal kommt es Petrus so vor, als wäre es ein altes Leben. Heute sitzt er im Gefängnis. Und die Zeit mit Jesus ist manchmal wie ein Nebelschleier aus der Erinnerung. Alles so weit weg und nicht mehr greifbar. War es wirklich so, dass er auf dem See gelaufen ist? Nichts von dem, was er sich damals erhofft hatte, war wirklich Realität geworden. Kein Friedensreich. Keine Freiheit von den Römern. Kein Ende von Ungerechtigkeiten, kein Ende von Armut für die Bevölkerung, keine Ehrenstellung für Petrus. Im Gegenteil, er ist herausgelöst aus der Gesellschaft, aus der Familie, aus der religiösen Gemeinde. Er ist ein Außenseiter, belächelt von vielen, aber auch gehasst. All das, was Petrus sich erträumt hatte, war nicht Realität geworden. Stattdessen sitzt er an diesem Morgen im Gefängnis und wartet auf seine Hinrichtung. Und die Frage kommt auf, lohnt es sich? Lohnt es sich, morgen das Leben zu verlieren? wegen diesem Wanderprediger? Lohnt es sich, ausgestoßen zu sein von der Gesellschaft? Lohnt es sich, Spott und Hass zu ertragen? Lohnt es sich, belächelt zu werden von anderen? Hat es sich gelohnt, sein Leben wegzuwerfen? All die Sicherheit, die Stellung in Familie und Gesellschaft aufzugeben, um ein Fanatiker zu sein? Jemand, der einer Lüge glaubt, die eh niemand anders annimmt? Wäre es nicht besser, morgen zu widerrufen und nach wieder in sein altes Leben zurückzukehren? Doch als er darüber nachdenkt, wird es ihm mehr und mehr bewusst, die Liebe zu Jesus ist stärker. Die 3,5 Jahre, die er mit Jesus erlebt hat, waren die schönsten seines Lebens. Und zwar nicht wegen den spektakulären Wundern. Nicht deswegen, weil es eine Zeit gab, wo viele Menschen Jesus nachgefolgt sind und als er im Mittelpunkt des Interesses mitstand, neben Jesus natürlich. Sondern die Art und Weise, wie Jesus mit ihm und mit anderen Menschen umgegangen ist. Jesus war wirklich der demütigste und liebevollste Mensch, den Petrus kennengelernt hat. Er hatte Gott, den Vater, durch Jesus Christus neu erkannt und lieben gelernt. Er hatte etwas vom Himmel auf Erden erlebt. Und da gab es das Versprechen, Jesu wiederzukommen und diejenigen zu sich zu nehmen, die treu auf ihn warten. Er hatte ihnen vorhergesagt, dass sie Ablehnung und Verfolgung erleben würden. Jesus hatte ihnen niemals versprochen, dass es ein Reich auf Erden gab, das über andere herrschen wird. Er hatte ihnen vorhergesagt, dass sie Ablehnung erfahren würden. Aber er hatte ihnen auch seine Gegenwart zugesagt, in jeder Situation. Er hatte ihnen nicht ein Leben ohne Leid versprochen, aber seinen Frieden im Herzen. Hatte er sie nicht schon aus vielen schwierigen Situationen befreit, auf übernatürliche Weise eingegriffen? Hat er ihnen nicht oft genug seine Liebe bewiesen? War er deswegen nicht ans Kreuz gegangen, weil er sie liebte? Weil er nicht wollte, dass die Sünde sie von ihm trennte? Hatte Jesus nicht sein eigenes Leben aufgegeben, um ihnen Leben und Hoffnung zu schenken? Und war Jesus nicht auch auferstanden? Hatte Jesus nicht den Tod überwunden und war er nicht ins Leben zurückgekehrt? Und so entscheidet sich Petrus an diesem Morgen aufs Neue, ihm zu folgen und Jesus treu zu sein, egal was kommt. Und Frieden zieht in sein Herz ein. Der Sturm ist vorüber und er schläft tief und fest ein. Und mitten in dieser Nacht wird er von einem Engel geweckt und aus dem Gefängnis geführt. Eine Riesengeschichte. Ein Wunder geschieht. Die Ketten fallen ab und plötzlich steht er in Freiheit und das Leben geht weiter. Allerdings, einige Jahre später befreit Gott ihn nicht. Und dann stirbt Petrus auch den Märtyrertod. Ich lade euch ein, dass wir Apostelgeschichte 12 lesen. Apostelgeschichte 12, wo die Fakten dessen uns berichtet werden, was Petrus hier erlebt hat. Apostelgeschichte 12, da steht, um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, mit zwei Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum, und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und ziehe deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das alles wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit. Und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Eine beeindruckende Geschichte. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Petrus in Seelenruhe schläft im Gefängnis? Warum der Engel ihn wecken muss? Ich weiß nicht, wie es uns ging, wenn wir im Gefängnis sitzen. Und es ist mir bewusst geworden, dass Petrus wirklich diesen Frieden Gottes im Herzen gehabt haben muss, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Wir feiern heute Abendmahl. Wir feiern heute, wie Paulus es in 1. Korinther 11, dem Vers, den wir nachher hören werden, zur Einleitung sagt: Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Aber was bedeutet das? Der Tod Jesu war für die Jünger der Tiefpunkt in ihrem Leben. Es war kein Moment, wo sie diese Freude und dieses Glück gespürt haben. Sie standen nicht vor dem Kreuz und haben gesagt: Jawohl, danke, dass du für unsere Schuld stirbst. Sondern in diesem Moment war es Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Leere, die ihre Gedanken erfüllt hat. Und das, weil sie Jesus vertraut haben, weil sie mit Jesus zusammen waren. Erstens Korinther 15 schreibt Paulus: Was wäre unser Glaube, wenn es die Auferstehung nicht gegeben hätte? Unser Glaube wäre sinnlos. Die Trauer für die Jünger bedeutete hier das Ende ihrer Träume. Aber diese Trauer führte auch zu etwas Neuem, zu Gottes Realität, das viel besser und großartiger ist. Ein Leben in neuen Dimensionen, wenn wir bereit sind, unser Leben zu Ende kommen zu lassen und das Leben zu nehmen, das Gott uns vorbereitet hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir heute Morgen Abendmahl feiern. Ich weiß nicht, was es für dich gerade bedeutet, Jesus nachzufolgen. Vielleicht ist deine Beziehung kaputt und trotz Gebet ändert sich nichts daran. Vielleicht findest du trotz Vertrauen auf Gott keinen geeigneten Arbeitsplatz. Vielleicht bist du dort, wo du wohnst, ein Außenseiter. Und trotz dem Glauben, trotz dass du versuchst, anderen Menschen Gottes Liebe zu zeigen, fühlst du dich einsam und es ändert sich nichts. Vielleicht ist es auch eine Krankheit. Und trotz Gebeten von vielen Menschen wird es langsam und langsam schlimmer. Vielleicht ist es auch der Dienst für Gott, wo du mit bestem Wissen und Gewissen tust, was richtig ist. Aber trotzdem tut sich nichts. Niemand scheint da zu sein, der Interesse daran hat. Wenn wir heute Abendmahl feiern, dann kann es auch das Symbol sein für das Ende unserer persönlichen Träume. Für das Ende unseres Lebens. dass wir ganz bewusst zu Gott kommen und sagen, Gott, du kennst meine Träume, du weißt, wie ich mir vorgestellt habe, dass mein Leben geht. Du kennst vielleicht auch die Bitterkeit in meinem Herzen, weil sich Dinge nicht erfüllt haben, die ich erwartet habe. Du kennst vielleicht auch die Enttäuschung von dir, weil du mein Leben nicht so geführt hast, wie ich es mir erhofft habe. Kann es sein, dass Jesus uns im Abendmahl auch auffordern möchte, dass wir ihm diese Gefühle übergeben, dass wir es ihm vorlegen und sagen, Herr Jesus, egal wie du mein Leben führst, egal welche persönlichen Hoffnungen in meinem Leben auch scheitern mögen, egal welche schwierigen Zeiten ich durchleben muss mit dir, ich bin bereit, aufs Neue zu dir zu sagen, ja, Herr Jesus, dir folge ich nach. Denn wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Messias. Wohin sonst sollen wir gehen? Der Herr kommt. Unser Herr kommt. Er bringt das wahre und das gute Leben. Unser Auftrag ist es festzuhalten. Festzuhalten, bis er wiederkommt. Und sich durch nichts und niemanden davon abbringen zu lassen, ihn als den höchsten Herrn unseres Lebens zu haben. Und wenn wir heute gemeinsam Mahl halten, dann lasst uns gegenseitig ermutigen, nicht loszulassen. Nicht loszulassen an Jesus. Aber das loszulassen, was uns von ihm trennt. Sündige Handlungen, bittere Gefühle gegen ihn, Misstrauen und Enttäuschung. Lasst es uns Gott vorlegen. Und lasst uns bereit sein, das Leben anzunehmen, was er uns geben möchte. Ein Leben, das von seinem Frieden bestimmt wird, der alle menschliche Vernunft übersteigt. Amen.